In der heutigen Folge schauen wir auf die Berichtssaison, die im vollen Gange ist. Im Fokus Big Tech und Luxus. Außerdem blicken wir auf die extrem niedrige Pro-Kopf-Verschuldung hier in der Region.
Märkte kompakt. Vermögen, regional, Vertrauen. Der VR Private Banking Podcast Ihrer VR Bank Westmünsterland. Es begrüßen Sie
Marco Sotrup
und René Aguilar.
Die im Podcast besprochenen Inhalte stellen ausschließlich allgemeine Informationen dar und beinhalten keine Kauf- oder Anlageempfehlung und Anlageberatung. Weder die Moderatoren noch die VR Bank Westmünsterland haften für etwaige Verluste, die aufgrund der Verwendung der Informationen verursacht oder damit in Zusammenhang stehen.
Ja, wir haben den 30. Juli 2024 und blicken zurück auf eine durchaus gemischte Börsenwoche. Wenn ich hier sehe, der DAX, gute Woche, 1,35% zugelegt. Gestern wohl etwas schwächer in die Börsenwoche gestartet, minus 0,53%, aber der aktuelle Stand bei 18.320 Punkten soweit sicherlich ganz in Ordnung. Also gute Woche Deutschland, USA, ganz anderes Bild. S&P 500, minus 0,83% und der Technologieindex Nasdaq nochmal deutlich stärker im Minus, minus 2,56%. René, ja. Du hast die Infos für uns, warum das so sein könnte.
Ja, schwierig, warum und weshalb, aber genau, ich grätsche mal vielleicht kurz rein. Also volkswirtschaftlich kamen die ein oder anderen Daten rein. Ich beginne mal mit Deutschland. Dort wurde unter anderem der IFO-Geschäftsklimaindex bekannt gegeben und die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im Juli überraschend weiter verschlechtert. Das IFO-Geschäftsklima fiel um 1,6 Punkte auf 87 Zähler. Analysten hatten eine Stimmungsaufhellung erwartet und waren im Schnitt von 89 Punkten ausgegangen. Ja, es ist der dritte Rückgang des wichtigsten deutschen Konjunkturbarometers in Folge und die rund 9.000 befragten Unternehmen bewerten die Aussichten auf ihre künftigen Geschäfte deutlich schlechter. Auch die Beurteilung der aktuellen Lage fiel schwächer aus als im Monat zuvor. Und die Gründe dort sind vielfältig. Zum einen wiegt für Deutschland die schwache Entwicklung Chinas besonders schwer und zum anderen durchleidet die globale Industrie generell eine Schwäche Phase, was natürlich für die Exportnation Deutschlands sehr, sehr schmerzlich ist. Und dennoch in Bezugnahme auf den DAX, Marco, du sagtest es gerade, ja, hatten diese Infos wenig bis keine Folgen, ganz im Gegenteil. Ne?
Ich glaube, wir hatten auch noch gute Geschäftszahlen gesehen. Der SAP als eines der wertvollsten Unternehmen hat ganz gut abgeliefert.
Anfang letzter Woche, ne?
Aber, ja, man sieht dann trotz IFO-Index starke Woche. Manchmal ist es dann etwas überraschend.
Wenig erkläre ich. Genau. Und ich blicke dann an der Stelle vielleicht auch nochmal in die USA. Dort wurden Zahlen zum Einkaufsmanager-Index bekannt gegeben, die sogenannten PMIs. Der PMI für das verarbeitende Gewerbe fiel von 51,6 auf 49,5, also unter die magische Schwelle von 50, welche auch als Wachstumsschwelle bekannt ist. Deutlich schlechter als erwartet. Der PMI für den Dienstleistungssektor stieg von 55,3 auf 56. Dies war wiederum deutlich besser als erwartet. Also ein, ja, wie wir gerade schon gesagt haben, uneinheitliches Bild. Und wenn ich nur noch sage, dass der BIP im Q2 von 1,4 auf 2,8 gestiegen ist, macht es die Einschätzung des Wirtschaftsbildes in den USA beileibe nicht einfacher. Also genau wie du gerade sagtest, Marco, lass uns vielleicht an der Stelle mal festhalten, wir sind mitten in der Berichtssaison und Erkenntnisse bzw. Schlussfolgerungen daraus sind dann aktuell deutlich relevanter für die Entwicklung der Indizes und Anlageklassen.
Ne? Es wird auf die Unternehmen geschaut. Du gehst ja gleich auch nochmal auf eines ein aus dem Nasdaq, was das schon auch eine prominente Gewichtung dann hat. Ja, schauen wir vorab aber kurz auf die anderen Anlageklassen. Gold, ja, leicht verloren letzte Woche, minus 0,57%. Der aktuelle Stand liegt für eine Feinunze bei 2.390 Dollar. Vom Allzeithoch 2470 Dollar, also etwas entfernt, aber noch in Schlagdistanz kann man sagen. Der Bitcoin letzte Woche plus 0,75%, also da hat sich so wahnsinnig viel nicht verändert. Übers Wochenende allerdings dann schon, da hat der Kurs deutlich zugelegt. Trump, möglicherweise nächster Präsident der USA, hat am Wochenende auf einer Bitcoin-Konferenz in Nashville gesprochen und dabei unter anderem gesagt, dass er die USA zum weltweiten Marktführer für Kryptowährungen machen wolle. Das hat den Kurs dann durchaus gepusht Richtung 70.000 US-Dollar, die Feinunze. Jetzt gestern etwas schwächer wieder daherkommt. Aktueller Stand heute Morgen am Dienstag sind 66.485 Dollar. Also jetzt schon auch gestern wieder etwas abgegeben. Ja, ansonsten die Renditen relativ unverändert zur letzten Woche. Leicht zurückgekommen, also die 10-jährigen Deutschen aktuell bei 2,35, lagen in der letzten Woche irgendwo so bei 2,5. 0%. USA gleiches Bild, leicht gefallen, 4,17% für die 10-jährigen Treasuries. Ja, das soweit zum Rückblick. René, wir schauen dann auf die Berichtssaison.
Ja, du hast es gerade ja schon fast angedeutet. Also wir schauen auf einen der ganz Großen am Markt und zwar zum aktuell mit knapp 2 Billionen US-Dollar viertwertvollsten Unternehmen der Welt. Die Rede ist von Alphabet. Also die Magnificent Seven sind jetzt auch in die Berichtssaison eingestiegen. In der letzten Woche hat auch schon Tesla berichtet. Eher enttäuschend, aber da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein, sondern komme, wie gesagt, zu Alphabet. Also Alphabet vereint verschiedene Tochterunternehmen unter seinem Dach. Die größte und gleichzeitig bekannteste ist Google, welche als Online-Suchmaschine jedem von ihm präsent ist. Auch die Videoplattform YouTube gehört zu Alphabet. Und die Dachgesellschaft Alphabet gibt es schon seit 2015. Noch nicht ganz so lange und deshalb liest man auch häufig irgendwo Alphabet in Klammern Form als Google. Ja, vielleicht nochmal kurz zu Google. Marco, weißt du, woher der Name Google stammt?
Erwischst du mich auf dem falschen Fuß. Ja.
Ich wusste es ehrlicherweise auch nicht und hab's dann gegoogelt. Also der Name Google leitet sich aus dem englischen Begriff, jetzt weiß ich nicht, ob ich ihn richtig ausspreche, Google ab. Hinter diesem mathematischen Begriff verbirgt sich die größte benannte Zahl. Ein Google ist eine 1 mit 100 Nullen und wurde als Name gewählt, um das Bestreben darzustellen, möglichst viele Internetseiten zu indizieren. Also ich wusste es nicht.
Ja.
Vielleicht mal ganz interessant.
Muss man auch erstmal wissen. Vielleicht hätte es der eine oder andere Zuhörer gewusst.
Ja, ich bin mal gespannt. Ja. Vielleicht mal Feedback daraus. Ja, aber das soll es mit dem Vorgeplänkel gewesen sein. Wir steigen dann ins Zahlenwerk ein. Und dieses war schon gut, ja, bis sehr gut. Der Umsatz zog auf Jahressicht um 15% auf 71,4 Milliarden US-Dollar an. Der operative Gewinn verbesserte sich um 25% auf 27,5 Milliarden US-Dollar. Das war über Erwartung. Der Gewinn je Aktie legte ebenfalls über Erwartung auf 1,89 US-Dollar zu. Treiber waren erstens ja hohe Nachfragen nach Cloud-Dienstleistungen, zweitens ein hohes Wachstum im Suchmaschinengeschäft und drittens eine gute Entwicklung des Videoportals YouTube. Der Reihe nach, Thema Cloud, dank größerer Nachfrage der Unternehmen nach KI-Lösungen steigt der Umsatz bei Google Cloud auf einen Rekordwert. Der operative Gewinn in diesem Bereich konnte erstmals die Marke von 1 Milliarde US-Dollar knacken, Steigerung des Gewinns um satte 196% und noch viel wichtiger, also nach verlustreichen Jahren entwickelt sich das Cloud-Geschäft immer mehr zu einem profitablen Wachstumstreiber des Konzerns. Hier, ja, vielleicht auch in der Zukunft, soll die Abhängigkeit vom Geschäft mit Online-Werbung schrittweise verringert werden. Komme ich zum zweiten Thema, das Suchmaschinengeschäft über Google. Hier sind höhere Werbeeinnahmen und somit ein Umsatzplus von 13% auf 48 Milliarden US-Dollar zu verzeichnen. Also hier läuft es aktuell wirklich brillant. Und dritter Punkt, den ich gerade schon mal angesprochen hatte, YouTube. Ebenfalls 13% Umsatzplus. Hier profitiert Alphabet von dem Trend der Nutzung von YouTube. Lukas hat es letzte Woche im Podcast gesagt, die Nummer 1 im Streaming-Bereich in den USA noch vor Netflix. Und jetzt kommt's. Dennoch fielen die Aktien von Alphabet alleine am Mittwoch, also bei Bekanntgabe oder nach Bekanntgabe, um circa 5%. Vom Hoch Dienstagabend bis zum Tief am Freitag sogar in der letzten Woche um 10%. Und warum? Ja, zum einen waren die Erwartungen extrem hoch. Die Aktien sind trotz der schwachen letzten Woche immer noch circa 22% im laufenden Jahr im Plus. Und zum anderen kündigte das Management eine spürbare Ausweitung der Sachinvestitionen an, vor allem für Server und Rechenzentren und somit für bessere Positionierung beim Thema KI. Ja, und ein Punkt, der mit Blick nach vorne weiterhin wichtig zu beobachten sein wird, wie wettbewerbsfähig wird Googles Werbegeschäft in Zukunft sein? Eine zentrale Frage ist, ob Versuche von Konkurrenten mithilfe künstlicher Intelligenz direkte Antworten statt Links anzuzeigen eine Spur bei Googles Suchmaschinen hinterlassen. Erste Ergebnisse in dieser Richtung wurden jetzt auch jüngst von der ChatGPT-Entwicklerfirma OpenAI bekannt gegeben. Mit dem Namen SearchGPT wird nun einer kleinen Gruppe von Nutzern ein solches, ja, gerade beschriebenes Tool an die Hand gegeben, also direkte Antworten statt Internetlinks. Mal schauen, wo das hinführt. Also falls von den Anwendern für gut befunden, natürlich ein latentes Risiko für Google und somit halt auch für Alphabet. Zukunftsmusik und dennoch ein, glaube ich, nicht zu unterschätzendes Risiko. Die DZ Bank, mal abschließend, wertet die aktuellen Zahlen und Bekanntgaben dennoch vorerst positiv und untermauert ihr Kaufurteil und erhöht den fairen Wert von 200 auf 205 US-Dollar beim aktuellen Kurs von ca. 170 US-Dollar. Ja, damit soll es dann aber auch zu Google bzw. zum viertwertvollsten Unternehmen der Welt gewesen sein. Marco, du sprichst jetzt, glaube ich, nicht über ein weiteres IT-Unternehmen, sondern kommst zu einem ganz anderen Bereich.
Genau, wir schauen auf einen gesamten Sektor, mal auf eine Branche, gucken vor allem nach Frankreich, nach Paris. Nicht auf die Olympischen Spiele, wobei das bestimmt gerade für uns beide auch interessant wäre.
Gestern zweite Goldmedaille, glaube ich, ne? Ja,
ich glaube, im Medaillenspiegel jetzt auf Platz 11 Deutschland. Also da ist bestimmt noch Luft nach oben. Ich glaube, Japan ist im Moment führend. Aber das haben wir auf jeden Fall auch im Blick. Aber kommen wir zurück. Wir schauen auf die Branche Luxus. Luxus hat es insgesamt etwas schwer. Habe auch so ein paar Unternehmen mal mitgebracht. Fangen wir vielleicht an mit dem weltweit größten Luxusunternehmen. Das ist LVMH. Und LVMH ist mit seinen Zahlen doch deutlich unter Erwartungen geblieben. LVMH, ja, im Namen schon, oder der Name verrät es schon, Marken wie Louis Vuitton, Dior, Tiffany oder auch Hennessy. Also man sieht neben Bekleidung, Uhren, Schmuck eben auch im Bereich über Hennessy, Cognac, Spirituosen und so weiter tätig. Und diese doch schwachen Zahlen haben dazu geführt, dass die Aktie jetzt in der vergangenen Woche auf Jahrestief gefallen ist, um etwa 10% vom Allzeithoch, mittlerweile 30% verloren. Also schon eine durchaus, ja, gravierende Bewegung für eine eigentlich eher stabile Branche. Der Börsenwert liegt aktuell aber immer noch bei 330 Milliarden Euro von LVMH. Ist immer noch eins der wertvollsten Unternehmen in Europa, aber eben nicht mehr die Nummer eins. Das war sie mal. Das ist mittlerweile der Pharma-Riese Novo Nordisk aus Dänemark. Wir haben oft drüber gesprochen, Stichwort Fekvet-Spritze, die den Kurs von Novo Nordisk extrem getrieben hat. Hauptbelastungsfaktor im Luxusbereich ist die schwache Nachfrage auf dem Absatzmarkt in China. China ja auch durchaus mit wirtschaftlichen Problemen zu kämpfen. Das spürt man dann eben auch in der privaten Nachfrage nach Luxus. Und Asien ist nach den USA einer der wertvollsten oder wichtigsten Absatzmärkte für den Luxusbereich. Ja, und so sieht man eben dann diese deutlichen Rücksetzer. Vor allem, ich sagte gerade schon mal, Wein und Spirituosen im Ergebnis -26%, Uhren und Schmuck -19%. Also das sind schon deutliche Bremsspuren.
Ziehen wir vielleicht gleich auch, gerade auch die Schleife, als ich gerade über den IFO-Geschäftsklima-Index in Deutschland gesprochen habe. Gut, jetzt sind wir in Europa, aber ja, da das Thema China ist schon ein präsentes für Deutschland sowie Europa. Ne?
Definitiv, ja. Also das soweit mal zu LVMH. Weiteres Unternehmen, ebenfalls aus Frankreich, Kering, bekannt für Marken wie Gucci, Saint Laurent oder Brioni, berichtete am Mittwoch, dass der operative Ertrag im zweiten Halbjahr um 30% fallen dürfte, im ersten Halbjahr schon um 42% eingebrochen, im laufenden Jahr die Aktie -26%, also ein ähnlicher Trend, aber noch schärfer. Aber es gibt eben auch ein Unternehmen, das durchaus gute Zahlen verkündet hat, auch Frankreich, Hermès. Hermès hat im Gegensatz zu den beiden anderen sehr, sehr erfreuliche Kennzahlen über Erwartung bekannt gegeben. Und Grund ist, dass sich Hermès vor allem auf die sehr, sehr Wohlhabenden, also die Wohlhabendsten der Wohlhabenden ausgerichtet hat. Und diese kaufen eben auch in der aktuellen Situation weiter und sind deutlich weniger von den Problemen oder von der nachlassenden Nachfrage aus China betroffen. Operative Gewinn +7% und man sieht es dann eben auch an der Aktie, die im laufenden Jahr immerhin 6,8% zugelegt hat. Auf 5-Jahressicht Hermès, ja, wahnsinnige Entwicklung, 232% Kurszuwachs. Da braucht sich allerdings LVMH auch gar nicht mal unbedingt verstecken mit 87% auf 5 Jahre, sicherlich deutlich dahinter, aber immer noch eine ordentliche Performance. Kering, -33% auf 5 Jahre, tut dann sicherlich dem Aktionär auch schon weh. Grundsätzlich, die DZ-Bank, ganz kurzer Blick drauf, sieht bei LVMH einen absoluten Kauf, Fair Value 750 Euro, aktueller Schlusskurs liegt bei etwa 690 Euro. Kering wird mit einer klaren Verkaufsempfehlung hier auch ausgestattet und Hermès wird aktuell auf Halten gesehen. Allerdings, die Zahlen kamen jetzt auch ganz frisch. Ich könnte mir vorstellen, dass da noch eine Anpassung vom Fair Value auch stattfindet. Würden wir dann gegebenenfalls in der nächsten Woche nochmal nachreichen. Ja, das soweit mal zum Bereich Luxus. Der ist dieses Jahr wie eingangs gesagt, doch etwas schwerer hat.
Schwerer hat, genau. Wir kommen zum regionalen Teil. Ja. Genau, richtig. Und hier sind wir auf eine interessante Statistik des Kreises Coesfeld gestoßen. Und zwar ist die Pro-Kopf-Verschuldung zum Stand Ende 2023 bekannt gegeben worden. Vorwegnehmend, die Pro-Kopf-Verschuldung des Kreises liegt bei 731 Euro und damit weit unter dem NRW-Schnitt von 2115 Euro. Mit Blick auf die einzelnen Städte und Gemeinden im Kreis Coesfeld zeigt sich schon ein unterschiedliches Bild. Die Stadt mit der höchsten Pro-Kopf-Verschuldung ist Dülmen mit 1674 Euro, gefolgt von Nottuln mit 1063 Euro. Alle anderen Städte und Gemeinden haben es weit unter die 1000 Euro geschafft. Coesfeld liegt bei 322 Euro, nach noch 598 Euro in 2013, dann schon deutlich drunter. Einige haben es sogar noch weiter nach unten geschafft, also unter die 100-Euro-Marke. Senden mit 51 Euro hatte die geringste Pro-Kopf-Verschuldung aufzuweisen, gefolgt von Olfen mit 65 Euro. Das sind sogar die Spitzenniedrigwerte landesweit. Von daher würde ich behaupten, dass diese Auswertung wieder einmal ein Beweis für die gute Solvenz in der Region darstellt. Ja, und mit diesen positiven Worten, Marco, gebe ich wieder zu dir. Du machst mit dem Ausblick weiter und ich übergebe mit den Worten von Christoph Bender, wir hatten gestern drüber gesprochen, der von einer Woche der Wahrheit sprach.
Ja, klär uns mal auf. Trifft es gut, ja. Also pickepacke voll. Heute am Dienstag Inflationszahlen für Deutschland. Da werden erwartet 2,6% nach 2,5% im letzten Monat. Morgen kommen dann die Inflationsdaten für die gesamte Europäische Währungsunion. 2,4% in Erwartung plus morgen Abend dann Leitzinsentscheidung in den USA. Da wird damit gerechnet, dass der Leitzins im Moment noch nicht angepackt wird und bei 5,5% bleibt. Dann haben wir am Donnerstag Bank of England, ebenfalls Zinsentscheid. Zinssenkung um 0,25% wird erwartet, von 5,25% auf 5%. Und als ob das nicht genug wäre, der Arbeitsmarktbericht USA am Freitag.
Ja, der wird auch nochmal treibend sein können. Ne?
Ja. Also die volkswirtschaftlichen. Ja. Du sagtest eben schon, wir sind voll in der Berichtssaison. Und deswegen hier nur auszugsweise. Also heute am 30. Juli unter anderem Airbus, L'Oreal, Microsoft, also eins von den glorreichen sieben, PayPal, Pfizer, dann haben wir morgen Adidas, Boeing, Lufthansa, Meta, also ehemals Facebook. Wir haben am 1.8. Amazon, Apple, also der Big Tech ist auch voll dabei diese Woche mit vier Unternehmen vertreten. Wir haben BMW, Shell und am 2. August, am Freitag dann unter anderem noch Exxon oder auch Linde.
Ja, ich hatte gestern gelesen, ich glaube jetzt in dieser Woche nach Marktkapitalisierung ca. 40% der Unternehmen des S&P 500, die präsentieren. Und aus dem Big Tech oder aus dem Tech-Bereich über 50% nach Marktkapitalisierung sogar. Ne?
Ja. So ist es, ja.
Die Woche der Wahrheit.
Woche der Wahrheit. Liebe Grüße an Christoph. Und ja, wir werden bestimmt nächste Woche dann sehr, sehr viel zu berichten haben, weil die Volatilität mit Sicherheit nochmal zunehmen wird diese Woche. Ja, aber für heute soll es das erstmal gewesen sein. Wir hoffen, Ihnen hat die Folge gefallen. Wie immer freuen wir uns über Feedback von Ihnen unter podcast@vrprivatebanking.de. Machen Sie es gut, haben Sie eine gute Woche und ja, bis nächste Woche.
Lassen Sie ein Like da, alles klar. Bis dahin. Ciao.
Wichtige Angaben zu den im Podcast aufgeführten Wertentwicklungen können Sie unseren Shownotes entnehmen. Ihr Private Banking Team.